Neo Mobility Podcast. Ich bin Juliane Schleicher und spreche im Deep Dive Talk mit erfolgreichen Autohaus-Unternehmern, Mitarbeitern und Experten über operative und strategische Autohandelsthemen und praxisnahe Beispiele. Für mehr Wissen und Handlungsempfehlungen für unsere Branche.
Der Deep Dive Talk wird präsentiert von Jareto, dem Kreditvergleichsportal für den Autohandel. Jareto bietet einen sekundenschnellen Vergleich, transparente Kreditangebote, versicherungsunabhängige Zinsen, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit Jareto sparen Sie Zeit und finden immer die besten Konditionen für Ihre Kunden, tagesaktuell und völlig kostenlos. Holen Sie jetzt mehr für sich und Ihre Kunden raus auf jareto.de.
Hier ist eine neue Folge des Neo Mobility Podcast, der Deep Dive Talk, powered by Jareto. Der Verkauf von Finanzdienstleistungen an den Kunden ist für den Autohandel eine wichtige Ertragssäule. Und heute möchten wir über das Thema sprechen und auch über den Einfluss neuer Mobilität und Marktveränderungen auf das Finanzierungsgeschäft. Ich freue mich daher ganz sehr, dass ich zwei tolle Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung habe, nämlich den Geschäftsführer von Jareto, Ralf Marschke, und seine Kollegin Verena Wilhelmi. Sie ist Leiterin Key Account. Hallo nach Neuss.
Hallo Juliane.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir jetzt mal ein bisschen über das wichtige Thema Finanzdienstleistungen sprechen und welche Bedeutung das auch für den Handel hat und wie ihr auch den Handel dabei unterstützen könnt. Aber stellt euch doch gerne einmal ganz kurz vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin, was macht ihr?
Sehr gerne. Ich fange einfach mal an. Ich bin Ralf, wie du schon gesagt hast, Ralf Marschke, einer der Geschäftsführer bei Jareto, seit Anfang diesen Jahres dabei. Und habe so die letzten 20 Jahre immer irgendwas mit Digitalisierungsthemen zu tun gehabt. Bin ganz ursprünglich mal im E-Commerce angefangen, habe bei eBay gearbeitet, bei PayPal, bei Shopping.com, wo es ganz viel darum ging, Themen in das Internet zu bringen, wenn man so will. Und bin daraus dann in die Versicherungsbranche gewechselt, um dort Digitalisierungsthemen voranzutreiben und jetzt eben in der Automobilbranche angekommen, seit Anfang des Jahres.
Mein Name ist Verena Wilhelmi. Ich bin seit vielen Jahren im Vertrieb, Marketing und Eventbereich tätig und in den verschiedensten Branchen, in der Pharmaindustrie, in der Automobilindustrie, auch im Versicherungswesen und bin seit 2017 bei Jareto, war erst im Außendienst tätig, als Gebietsleiterin, dann im Key Account und habe jetzt im September die Leitung im Key Account übernommen. Bin quasi seit fast Anfang an bei Jareto dabei.
Sehr schön, dann haben wir hier geballte Expertise am Mikrofon sitzen. Nochmal ganz kurz für die, die Jareto nicht so einordnen können, was macht Jareto?
Jareto ist ein Finanzierungsportal für Händler, um den Händlern quasi eine Alternative zu bieten, neben den Herstellerbanken und auch anderen Banken, dem Kunden einfach ein optimiertes Produkt anbieten zu können. Wir haben mehrere Banken auf dem Portal. Man kann entweder nach den besten Zinsen schauen oder man kann auf Zinsen und dann für sich die beste Provision generieren, unabhängig von Versicherungsprodukten. Das war für uns von Anfang an sehr wichtig.
Ein anstrengendes Jahr 2024 liegt hinter uns und hinter unserer tollen Branche, dem Autohandel. Welche Themen muss die Autobranche denn jetzt im neuen Jahr 2025 umsetzen, um erfolgreich zu sein? Ralf?
Ich würde dem zustimmen, dass 2024, wie würde man sagen, ein Rollercoaster-Ride gewesen ist. Im Sinne von, es ging sehr viel auf und ab in der gesamten Industrie, im Handel, bei den Dienstleistern. Ich glaube aber auch, dass Themen identifiziert wurden oder mehr in den Mittelpunkt gerückt sind, die auch 2025 extrem wichtig sind. Also Elektromobilität als Beispiel wird ganz sicher auch 2025 ein wichtiges Thema sein. Es gibt eine EU-Vorgabe, ne, die vorsieht, dass Verbrennungsmotoren im Neuwagengeschäft auf 2035 nicht mehr verkauft werden sollen. Ja. Bis dahin ist gefühlt viel Zeit, aber wir wissen ja, wie es ist, ne? Bis die Käufer verhalten, Verkäufer sich darauf eingestellt, Industrie alles bietet, Infrastruktur da ist, da geht natürlich seine Zeit. Also wird 2025 sicherlich auch nochmal extrem wichtig sein. Was sind die entscheidenden Hebel, um Elektromobilität nach vorne zu bringen? Und ich glaube, es kristallisieren sich so drei Themen raus, wenn ich da richtig zuhöre. Das eine ist, es muss günstige Angebote geben, ne? Also kaum ist die Subvention weg, geht der Verkauf rapide bergab. Das zweite Thema ist die Infrastruktur. Ich glaube, da mangelt es an vielerlei Orten. Wenn wir all das erreichen wollen, was wir erreichen wollen, ist die Infrastruktur ein wesentlicher Faktor. Und ich glaube, was wir aktuell haben durch die ganzen Auf und Abs, die wir eben erlebt haben in den letzten 12, 16, 18 Monaten mit dem Thema, ist, dass es einen totalen Vertrauensbruch gibt. Ich glaube, die Leute, die Nutzer, die potenziellen Käufer sind wahnsinnig verwirrt. Der eine hofft noch auf die nächste Subvention, der nächste weiß nicht, ob er das Auto kaufen oder leasen soll. Und wenn ich es dann gekauft habe, wie lange kann ich es dann fahren? Batterietechnik steht da mit rein und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ganze Thema rund um Elektroautomobilität ist sicherlich ein sehr wesentliches. Und das wird sicherlich auch in 25 ein ganz wichtiges sein. Die Alternativen dazu sind, glaube ich, überschaubar. Das Einzige sind die sogenannten E-Fuels, die vielleicht noch helfen können, dass der klassische Verbrenner zumindest mit anderen Nährstoffen durch die Gegend dann fährt. Was die fossilen Brennstoffe angeht, das ist sicherlich eine gute Alternative, die man sich anschauen sollte, auch noch tiefer anschauen sollte. Das kann auch helfen, um den Bestand dann ein Stück weit stärker zu optimieren im Sinne von Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz viele Themen, die man sich angucken soll. Also da herrscht heute, glaube ich, zumindest in der breiten Masse noch überhaupt nicht genügend Transparenz, was das Thema. Und den Handel, Serena, betrifft das sicherlich ähnlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Käufern oder den Kunden ist natürlich eine wahnsinnige Angst. Keiner möchte sich an ein E-Auto binden. Da möchte jeder unabhängig sein. Keiner weiß so richtig, in welche Richtung das geht. Entscheidend wird natürlich jetzt auch die politische Lage sein. Was passiert im Februar? Dann gebe ich Ralf völlig recht, die Infrastruktur ist einfach ein Thema. Man möchte, wenn dann, auch schnell laden und nicht ewig an einer Ladestation stehen. Das ist alles noch nicht so ausgereift und da ist eine wahnsinnige Kaufzurückhaltung. Die E-Fahrzeuge stehen beim Händler und der Händler weiß auch nicht genau, wie er sie an den Mann oder an die Frau bringen kann. Also das mischt den Handel gerade total auf. Und ich sag mal, es gibt ja auch einfach eine neue Käuferstruktur. Also es ist ja auch nicht mehr so, dass viel im Geschäft gekauft wird. Ja, aber es gibt auch mittlerweile viele andere Wege. Und ich sag mal, das in Kombination mit Elektromobilität, also da ist gerade sehr viel Umbruch auf dem Markt.
Gibt es denn weitere Themen, die relevant sein werden 2025?
Ich glaube, Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ich glaube, da wird viel drüber geredet, aber ich sehe nur mäßig Umsetzung. Und ich würde mal behaupten, wenn man sich so eine klassische Wertschöpfungskette anguckt, ne, also in der Regel über 85% der Customer Journey fängt an auf irgendeinem Automarktplatz, ne, sei es mobile Autoscout und dann gibt es noch ein paar kleinere. Aber die beiden sind sicherlich sehr stark treibend, was das angeht. Dann geht es zum Handel, ne, und dann fängt schon der erste Bruch an. Ne, also wie zufrieden sind die Händler mit der Qualität der Leads, die sie da bekommen? Wie schnell bearbeiten sie die? Über die Hälfte bleibt lieben. Diese Themen sind alle bekannt, aber glaube ich nicht gelöst bis heute. Und dann geht es ganz schnell zu so einem Bruch von, ich würde sagen, online to offline. Und da gibt es ganz wesentliche Punkte, die ich optimieren kann. Also wie schnell komme ich mit meinen Kunden in Kontakt? Welche Informationen gebe ich meinem Kunden heute schon mit? Was muss ich manuell machen? Was kann ich digital machen? Bis es dann zu einem Verkauf kommt, ne? Also übergebe ich das Auto oder will ich das irgendwo hinschicken? Ne? Weil das Kirchturmgeschäft ist doch immer noch sehr, sehr groß, obwohl ich ja zu jeder Zeit in ganz Deutschland gucken kann, wenn ich jetzt die beiden Plattformen mir wieder vornehme. Ne? Aber ich bin vielleicht nicht bereit, 400 Kilometer irgendwo hinzufahren, um eine Probefahrt zu machen, weil ich das vielleicht vermeintlich unbedingt machen muss. Und selbst wenn ich das dann getan habe, müsste ich ja nochmal runterfahren, um das Auto abzuholen. Da gibt es aber mittlerweile viel bessere Logiken. Es gibt Logistikanbieter, es gibt Leute, die die Autos von A nach B fahren. Das kann ich alles machen. Ist aber, glaube ich, noch nicht in der klassischen Customer Journey heute berücksichtigt. Und dann kommt immer das ganz große Schlagwort After-Sales-Services, über die auch schon seit gefühlt ewigen Jahren gesprochen wird. Und trotzdem haben nur ganz, ganz wenige für sich eine individuelle Lösung gefunden. Aber ich glaube, diese ganze Customer Journey, wenn man da überall mal Digitalisierung als Schlagwort überlegen würde, würde sich einiges verbessern. Und das ist natürlich auch für uns super interessant, weil das, was Verena vorhin vorgestellt hat, die Plattform, die wir bieten, ist halt voll digital, von Ende zu Ende. Und ich glaube, dass wir auch unterstützen können, an vielerlei Stellen in dieser Customer Journey mehr als nur Finanzierungsangebote zu liefern. Also Digitalisierung ist sicherlich auch ein sehr wichtiges Thema. Und das geht natürlich damit auch in einher im Sinne von, was machen Hersteller daraus? Also ist das Thema D2C, ne? Direct to Customer, wie wird sich das entwickeln? Da gibt es sicherlich auch nochmal interessante Themen. Und dann unabhängig als auch abhängig von der E-Mobilität ist natürlich das ganze Image der Fahrzeuge. Ne? Also habe ich noch genau das Image, was ich schon immer haben wollte? Stehen die deutschen Marken noch für das sie stehen wollten? Oder hat sich was verändert? Und wenn sich das verändert, kann ich das ein Stück weit mitentwickeln oder nicht? Da ist gerade sehr viel im Umbruch. Ja, und ich glaube, das sind auch die Themen, Themen, die du vom Handel viel hörst, Verena, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, die gesamte Reise vom Interessent bis zum Kaufabschluss und auch das After-Sales-Thema, da gibt's noch gar keine wirklichen Prozesse. Und dann ist es natürlich dann auch schwierig, wenn es jetzt noch nicht vorhanden ist, das dann in die Digitalisierung zu bekommen. Aber das kann man natürlich digital unterstützen. Aber die Frage ist natürlich auch aktuell, wie stellen sich die Hersteller gerade auf? Da ist halt eine wahnsinnige Angst von den Autohäusern auf. Wie kriege ich meine Kosten gedeckt? Die ganze Situation hat sich verändert durch die Agenturmodelle und so weiter und so fort. Und da können wir natürlich als Portal auch versuchen zu unterstützen, weil der Kunde ist ja quasi, wenn er im Autohaus ist, hat er ja seine Entscheidung schon getroffen und möchte eigentlich nur seine Unsicherheiten beseitigt haben durch den Verkäufer. Aber viele Verkäufer halt hier auch nicht genau wissen, wie sie dann argumentieren können sollen, weil sie natürlich auch gerade dieses Thema After-Sales, das müsste digitalisiert eigentlich unterstützend sein, weil die Verkäufer manchmal auch viel zu viel Angst haben, das Thema anzusprechen, weil sie natürlich auch kein Nein vom Kunden haben möchten. Also wenn da ein Prozess hinter wäre, was wir sicherlich auch übernehmen können, dann wäre das schon vereinfacht und unterstützend, um dann halt auch mit dem ganzen Thema After Sales professioneller umzugehen und die ganze Reise einfach zu begleiten und die Verantwortung nicht immer auf den Verkäufer alleine abzuwälzen.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ne? Also wenn es Dienstleistern gelingt, ob wir das jetzt sind oder irgendjemand anders, dass man das Ganze drumherum, die Rüstzeit, die Themen, die zeitintensiv sind, aber den Verkauf nur bedingt fördern oder auch meinetwegen voll fördern, aber nicht das Kundengespräch. Ich glaube, das größte Asset, was jeder Händler hat, ist dieser direkte Kontakt zu seinem potenziellen Kunden und dann die Überzeugung zu leisten, aufgrund der Ware, die er auf dem Hof stehen hat. Wenn alles andere, ne? Also die Lead-Verbesserung meinetwegen, die Informationen, die er von dem Kunden braucht, die Kontaktmöglichkeiten, die er zu dem Kunden braucht, aber auch die Expertise, die es vielleicht an der einen oder anderen Stelle braucht, wenn das Dienstleister unterstützen können, dann bleibt eben dem Händler genau das, was er am besten kann, nämlich dem Verkaufsprozess auf individueller Basis. Und dann, glaube ich, kann das gut gelingen. Weil wenn ich das vergleiche mal mit meinen E-Commerce-Erfahrungen, also ich habe nur noch sehr viel engen Kontakt in die Branche und da reden wir ja heute schon gar nicht mehr von unterschiedlichen Zielgruppen, sondern du redest vom Segment of One. Also wie kann ich sicherstellen, dass eine Person alles das an Informationen bekommt, was ihr individuell tailor-made sinnvoll an der Stelle ihrer Customer Journey gerade wichtig ist? Da sind wir im Automobilbereich vollkommen weit entfernt. Vielleicht muss auch nicht das Gleiche sein, ne? Aber dass man zumindest versucht, da auch Erfahrungen, die man aus der einen Teil erkennt, und da gibt es ja ganz viele, die der Erfahrung gesammelt hat und das in den anderen Bereichen versucht mit zu implementieren, ist sicherlich etwas, was der Automobilindustrie und auch dem Handel echt noch fehlt, glaube ich. Und dass man auch andere Steuerungsmetriken braucht. Ne? Also es ist wichtig, eine Lead-to-Sale-Rate zu optimieren. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Leute damit heute überhaupt hantieren. Ein paar sicherlich schon. Wir kennen auch sehr gute Beispiele, wo man sieht, wenn man den Fokus darauf setzt, ne, dass bestimmte Teams vielleicht für bestimmte Segmente oder für bestimmte Finanzierungsarten da sind. Das bedeutet, eine gewisse Größe muss natürlich das Unternehmen haben. Aber wenn dem so ist, dann sind die in der Regel auch sehr erfolgreich.
Es fehlt natürlich klein, weil das ist meistens eine One-Man-Show und die müssen dann alles machen. Und so ein Prozess hilft da schon sehr.
Ja. Welche Ziele habt ihr euch denn als Jareto für 2025 jetzt gesetzt, um eben diese neuen Herausforderungen zu meistern?
Ich will nochmal Bezug nehmen auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, was die Digitalisierung angeht. Also wenn man sagt, es braucht in der Branche eine stärkere Digitalisierung, dann braucht es ja auch Leute, die Angebote liefern, diese Digitalisierung mit zu unterstützen oder voranzutreiben oder den Part im Zweifel auch zu übernehmen. Das liegt, glaube ich, im Zentrum unseres Daseins und unseres Wesens, dass Digitalisierung ein wichtiges Thema sein muss, auch in dem kommenden Jahr natürlich. Und es gibt immer wieder Optimierungspunkte, wo wir sehen, dass Prozesse verkürzt werden können noch, wo wir intern uns auch noch besser digitalisieren können. Also es gibt schon den einen oder anderen Schritt, wo wir immer mal wieder manuell auch reingreifen. Das müssen wir, glaube ich, zukünftig nicht. Da geht es einfach darum, bestimmte Kanäle zu bündeln, bestimmte Tätigkeiten nicht parallel, sondern sequenziell aufzubauen, ne, dass die ineinander greifen. Da gibt es bestimmte Dinge, die wir noch verbessern können. Und damit können wir auch unmittelbar mindestens mehr Transparenz und mindestens mehr Schnelligkeit bieten. Und das ist, glaube ich, immer für den Handel wahnsinnig sinnvoll, sodass, was ich vorher schon gesagt habe, der Händler wirklich sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Ja? Wenn er das Gefühl hat, ich weiß genau, was zu tun ist, mit einfachen Möglichkeiten, Informationen, die er von seinen Kunden einholen muss, weil am Ende des Tages muss er immer in irgendeine Art von Prüfung geben. Je einfacher wir das gestalten können, desto besser und effektiver wird das funktionieren. Und auf der anderen Seite werden wir versuchen, wir haben ja heute schon voll digitale Bankenanbindung. Wenn wir digital sind, ist das gut, aber das muss ja auch der Partner immer mitspielen, ne? Und der Partner in dem Fall eben Banken. Je mehr die digitalisieren selber, desto mehr können wir natürlich auch diese Prozesskette nochmal optimieren. Da sind wir in sehr intensiven Gesprächen mit eigentlich allen unseren Bankenpartnern und denen können wir natürlich immer auch zeigen, guck mal, die machen das schon. Da gibt es gute Erfahrungen, ne, im Grunde genommen. Und wenn du dich da ein Stück weit mit hinentwickelst und das ja eh Plan vieler Banken ist, dann wird das für dich im Zweifel auch nochmal mehr Geschäft bedeuten. Und da, glaube ich, sind alle Banken dran interessiert.
Ja, und wir haben ja auch schon zwei Banken, mit denen wir rein digital auf unserem Portal unterwegs sind, wo wir halt auch quasi gar keine Verträge mehr ausdrucken und durch die Gegend schicken müssen, sondern wo wirklich die Legitimation schon per Video funktioniert und der Händler einfach nur die ganzen Auflagen an die Bank digital übermitteln kann. Das ist halt auch schon in Richtung Digitalisierung ein weiterer Fortschritt.
Wird das denn, Verena, vom Handel explizit nachgefragt oder gefordert? Oder man weiß ja immer nicht so richtig, wie wird es dann am Ende auch genutzt, ja?
Es wird auf der einen Seite gefordert, aber wenn es dann da ist, wird es dann auch unterschiedlich gehandhabt. Wir wissen das ja alle. Es ist natürlich auch eine Generationsgeschichte. Der Handel wünscht es schon, auch aufgrund von Schnelligkeit. Also die Schnelligkeit einer Kreditauszahlung bedingt natürlich, dass der Prozess, der davor geschaltet ist, nicht umständlich und nicht über mehrere Tage dauert, sondern halt wirklich schnell per Klick. Und da spielt die Digitalisierung natürlich auf jeden Fall rein. Also ich denke, es wird noch nicht so gelebt, aber es wird immer mehr danach gefragt. Und die Zukunft ist definitiv dann auch, dass viele Dinge nur noch digital und online passieren. Was ich eingangs auch schon sagte, die Zielgruppe hat sich ja auch verändert. Also auf der einen Seite wollen die jungen Menschen, ist das Auto nicht mehr ein Statussymbol wie für die ältere Generation, aber die Mobilität wird immer größer und es sind ja auch immer mehr Fahrzeuge auf der Straße. Und auch wenn der Sohn keins braucht, der Vater hat dann drei, das reicht ja. Also insofern ist die jüngere Zielgruppe natürlich auch digital affin. Aktuell ist es noch eine Mischung zwischen, es wird gelebt, es wird gefordert, aber die Zukunft ist es auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, genau wie du richtig sagst, wir sehen ja auch, dass immer mehr unserer Händlergruppen, die vorher auch ein Stück weit zurückhaltend gewesen sind, sich mit den rein digitalen Anbietern auseinandersetzen und sagen, ja, das macht schon Sinn, wenn das besonders schnell geht, weil das hat ja auch in meiner Prozesskette viel zu tun. Und ich glaube, das beste Ergebnis, was wir bisher hatten mit einer Bank, war unter 5 Stunden. Ich meine, das ist natürlich sensationell. Ja, da kommt ihr schon in E-Commerce-Richtung, wenn man so will. Das ist super. Und das heißt, am Ende des Tages, ich kann auch schnell das Asset von meinem Platz loswerden, um dann weitere Themen mich wieder zu kümmern. Ne? Wie in vielen Dingen. Ne? Es muss so einen gewissen Bruch geben. Es muss so ein gewisses Schwungrad-Effekt muss irgendwie entstehen. Und dann funktioniert das, glaube ich, auch in der Branche. Und ich glaube, in unserer Verantwortung ist es, das entsprechend mit unseren Bankenpartnern zu platzieren und entsprechend auch die Unsicherheiten zu begleichen, ne? Zu sagen, das ist am Ende des Tages nur gut für dich, weil das eben den und den Vorteil für dich hat. Da sehe ich total unsere Aufgabe.
Ja, und am Ende geht es ja sowohl auf Kundenseite als auch auf Handelsseite um Effizienz, Kosten einsparen. Es geht um Schnelligkeit, es geht um Convenience. So. Und das spricht nun mal alles am Ende für Digitalisierung, wenn der Prozess smooth ist und glatt läuft sozusagen.
Ja, und der Kunde halt auch abgeholt wird und ständig informiert wird über den aktuellen Status. Das haben wir zum Beispiel in 2024 auch sehr stark verändert, dass der Händler jetzt immer genau weiß, wie ist der Status meiner Finanzierung. Er muss nicht mehr nachfragen, sondern er sieht das alles im Portal. Und das ist halt schon ein ganz großer Fortschritt, den wir auch noch weiter optimieren und was sehr gut ankommt bei den Händlern.
Wie geht dir denn das Thema Nachhaltigkeit an oder eben auch Elektrofahrzeuge oder alternative Antriebe?
Auch das ist ein Thema, was wir mit unseren Partnern viel besprechen. Ich glaube 2024, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss ich zum ersten Mal als Banker das Green Asset Ratio mit in meine Bücher bringen, also transparent machen, ne? Was mache ich da, was für eine Anzahl sozusagen habe ich da. Und man sieht ja auch, dass in der Struktur von den Banken sich grundsätzlich was verändert. Ne? Es gibt sowas wie ein Head of Sustainable Finance Policy und sowas, das gab es, glaube ich, in der Vergangenheit nicht. Ja, also man merkt auch, dass da ein Umbruch passiert, das ist super. Und genauso versuchen wir natürlich auch zu schauen, dass wir im Zweifel Produkte bekommen, die wir vermitteln dürfen, die genau das als Zielgruppe haben. Die sagen, das ist ein Green Credit, wenn man so will, oder der hat einen sehr starken Fokus auf Nachhaltigkeit, sodass wir am Ende des Tages das auch entsprechend platzieren können. Mit dem entsprechenden Angebot, also man könnte ja jetzt mal in die Zukunft sprechen und sagen, vielleicht versucht man das ja auch mit bestimmten Produkten noch enger zusammenzubringen, dass man sagt, Elektroautos kriegen eine bestimmte Finanzierung, die auch nachweisbar den Nachhaltigkeitsfokus hat, dann glaube ich, finden da sehr spannende Pakete draus. Und das wird auf jeden Fall auch in 2025 ein wichtiges Thema sein für unsere Bankpartner, weil die Produkte können wir natürlich nicht entwickeln, sondern das entwickeln die und die haben das voll auf ihrer Agenda, sodass wir aber die Möglichkeit haben, dann entsprechend über unsere Vermittlungstätigkeit das auch stärker in den Fokus zu rücken.
Wie werdet ihr denn in 2025 eure Handelspartner unterstützen?
Ich glaube, die Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Punkt, wie schon genannt. Was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, wir werden versuchen, noch stärker in der Wertschöpfungskette an unterschiedlichen Stellen zu unterstützen. Diese ganze Lead-Thematik hat man in unterschiedlichen Foren, in unterschiedlichen Veranstaltungen, auch von den Marktplätzen, die gehen ja ganz offen mittlerweile um, ne, und sagen, also wenn die Hälfte der Leads nicht in einer angemessenen Zeit bearbeitet werden, dann sind sie eigentlich nicht viel wert. Ne? Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und wenn das bei 50% der Fällen so ist, dass der Händler, der sie empfängt, nicht bearbeitet, dann hat das irgendeinen Grund. Ne? Und der Grund kann am Ende des Tages sein, dass er vielleicht keinen Prozess hat, wie Verena das vorhin beschrieben hat, dass er vielleicht die Zeit dazu nicht findet und dass er vielleicht aber auch keine Logik erkennt. Von den ganzen Leads, die ich bekomme, welcher davon ist denn der wichtige? Ne? Und um welchen muss ich mich vielleicht zuerst kümmern und welchen kann ich irgendwie später bearbeiten? Ich glaube, da gibt es ein paar Themen, wo wir technisch so aufgestellt sind, dass wir da unterstützen können. Das würde ich extrem spannend finden, auch da, gerade wenn es um Finanzierungsleads geht, dort stärker noch in die Wertschöpfungskette mit einzusteigen. Dann das ganze Thema, was ich vorhin meinte mit dem Kirchturmgeschäft. Ich glaube, da gibt es auch genügend Anbieter mittlerweile auf dem Markt. Da ist, glaube ich, die Lösung Transparenz. Also das werden wir nicht selber machen, aber genau da könnten wir auch vermitteln und sagen, guck mal, da gibt es Anbieter wie OnLogist oder so. Ja, die bringen am Ende des Tages dir das Auto von A nach B oder du kannst irgendein Logistikunternehmen nehmen. Hier ist eine Liste, die du machen kannst, biete das deinem Kunden an. Ja, und ich glaube, das ist auch nur gut für den Handel, weil das dann einfach die Breite und die Größe des Marktes nochmal stärker unterstützt. Also auch da werden wir sicherlich stärker unterstützen. Und das letzte Thema, das machen wir ja heute schon im After-Sale-Bereich, dass wir auch Versicherungen unabhängig von dem Kredit, wie Verena das vorhin erklärt hat, anbieten. Und das werden wir auch noch stärker machen, das anzubieten und unterstützen da auch gerne zukünftig, wenn es um weitere Themen geht, die im After-Sale-Geschäft interessant sind. Also sowas wie, ich habe eine klassische Ballonfinanzierung, dann kommt es zu einem Zeitpunkt, wo am Ende des Tages es um die Schlussrate geht. Ja, das kann man natürlich nutzen, um wieder in den Kontakt mit dem Besitzer zu gehen, ne? Und zu sagen, hey, was können wir denn am Ende des Tages machen? Was ist denn deine Idee? Wie willst du denn weitermachen? Auch da haben wir, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass wir einen unmittelbaren Kontakt in den Handel haben, zu der Bank haben und über den Handel auch zu einem Kunden bekommen, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten, um auch so ein verbindendes Element, wenn man so will, zu sein, ja, um die entsprechenden Stakeholder zusammenzubringen. Und alles das, was wir am Anfang besprochen haben, ich glaube, es gibt einfach eine Verunsicherung, was E-Mobilität angeht, ne, wenn wir da unterstützen können, indem wir bestimmte Produkte mit bestimmten Finanzierungen vielleicht auch besonders attraktiv anbieten können im Zusammenhang mit dem Handel. Ich glaube, dann können wir da auch viel tun. Für am Ende des Tages der Konsument einfach einen guten Prozess bekommt, wo er jederzeit sagt, super, das würde ich gerne genau wieder so machen. Ja. Ich glaube, das ist heute noch nicht in allen Fällen der Fall so.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach, den Händler zu unterstützen, eine gute Kundenbindung aufzubauen. Entweder zum Ende einer Ballonfinanzierung oder auch die Themen, die wichtig sind. Wir bieten halt auch regelmäßig Webinare an zu gewissen Themen, wie Händler, die noch nicht so fit sind im Leasing zum Beispiel oder auch zum Thema Einkaufsfinanzierung und so weiter. Also da versuchen wir halt auch immer viel Wissen zu vermitteln und die Händler zu unterstützen, damit sie dann halt auch ja ihr Tagesgeschäft gut absolvieren können.
Wir haben so ein Wort, was wir immer benutzen, das ist das Thema Kundenveredelung. Und das kannst du für viele Dinge ansetzen, ehrlich gesagt. Das kannst du umsetzen in Lead-Veredelung, wenn du so willst. Dann sind wir am Anfang wieder des Prozesses. Das kannst du im Kauf sehen, indem du versuchst, einfach möglichst nah, was Verena gerade sagt, am Kunden dran zu sein. Und wenn das dann schon mal dein Kunde ist, wie kannst du den dann wirklich noch veredeln, dass du eben nicht nur ein Geschäft, sondern mehrere Geschäfte mit dem machen kannst? So einfach das klingt, aber ich glaube, das ist schon eine gewisse Perspektive, die dem Handel gut tun würde, das auch entsprechend so in den Mittelpunkt zu setzen. Da sind ein paar Voraussetzungen, die wichtig sind, damit das auch gut funktioniert, keine Frage. Größe ist ein Thema, wie ist mein Fahrzeugbestand etc. und so weiter und so fort. Ganz sicher, ne? Das sind ganz andere Herausforderungen als die, die wir hier vorfinden. Aber ich glaube, wenn man das sehr stark fokussiert, dann ist das sicherlich was, wo wir stärker unterstützen können und wo Handel und Kunde von profitieren werden.
Und unser größtes Instrument ist halt auch ein einfaches Vergleichsportal. Wir hören das immer wieder im Handel, dass die Verkäufer teilweise total überfordert sind von den ganzen Systemen, die der Hersteller auf dem Markt hat und womit sie täglich umgehen. Und unser Portal ist einfach und sehr transparent. Und das ist schon eine große Unterstützung im Alltag, eine Finanzierung auf den Weg zu bringen. Man braucht wenige Sekunden, um quasi dem Kunden schon ein Angebot vorlegen zu können. Und das ist, glaube ich, unser größtes Potenzial.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie ihr euch aufstellt oder was so eure Herausforderungen, eure Themen auch sind, die ihr auf der Uhr habt. Aber nochmal zum Schluss, was kann denn der Autohändler explizit tun, um sich da erfolgreicher aufzustellen?
Also er muss natürlich auch bereit sein, gewisse Dinge zu ändern, Prozesse zu ändern. Und ich sage, die größte Herausforderung ist sicherlich auch, gutes Personal zu finden. Er muss bereit sein, neue Wege zu gehen und sich den Themen anzunehmen. Und dann auch gerade das Thema After-Sales einfach mehr in den Fokus richten. Für viele ist einfach Schluss, wenn der Kunde gekauft hat. Und da fängt es halt dann auch einfach erst an. Und wenn da ein guter Prozess, wie auch immer gesteuert, digital zum Beispiel platziert ist, dann kann man auf lange Sicht den Kunden ans Autohaus binden und dann halt auch den Nachverkauf starten und die Kundenzufriedenheit herstellen. Es geht ja schon damit los, dass manche sich entscheiden müssen, ziehe ich jetzt Winterreifen auf oder fahre ich in Urlaub? Also das Thema ist ja auch immer wieder vorhanden. Und wenn da einfach das Vertrauen da ist, dass das alles geregelt ist und dass die Verkäufer dann nicht quasi anrufen müssen, um dann wieder dem Kunden zu sagen, was es alles kostet, Werkstatt und so weiter. Also solche Prozesse einfach etablieren und sich der Marktsituation anzupassen. Das ist, glaube ich, so die Bereitschaft, einfach neue Wege zu gehen in der heutigen Zeit.
Auch da glaube ich, dass eine Erfahrung in unterschiedlichen Industrien arbeiten zu dürfen, mehr Erkenntnisse mitgibt im Sinne von, wenn du dir die Versicherungsbranche anguckst, ne, dann gab es Zeiten, wo bestimmte Versicherer in bestimmten Sparten kein Neukundengeschäft mehr wollten, weil sie wussten, dass das Bestandskundengeschäft für eine gewisse Zeit wesentlich lukrativer ist. Ne. Also ist, kann man jetzt grundsätzlich behaupten, für viele langlaufende Produkte ist das grundsätzlich der Fall? Ja, bestimmt. Aber wenn du schon in der Situation bist, dass du sagst, ich muss daraus optimieren, dass ich meinen Bestand wesentlich weiter ausbaue, weil mir das viel, viel mehr bringt, als wenn ich versuche, immer wieder neue Kunden zu gewinnen, dann ist das nicht 1:1 mit der Automobilbranche zu vergleichen, ist mir klar. Aber ich glaube, wir haben heute noch nicht mal den richtigen Fokus, zu sagen, ich habe ja schon den Kontakt, da könnte ich ja was draus machen, ne? Statt jemand Neues gewinnen zu müssen, das im Zweifel teurer ist, länger dauert und im Zweifel auch viel mehr Aufwand bei mir im Unternehmen bedeutet. Also ich glaube, diese Balance hinzubekommen, ist ein super wichtiger Punkt, den Verena da anspricht, ist sicherlich was, was Autohändler für sich rausfinden sollten, wie wichtig ihnen das ist. Ich glaube, das Thema Digitalisierung haben wir jetzt schon so oft genannt, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ich muss die Offenheit haben, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ich muss das ja nicht alles alleine machen. Es gibt ja genügend Anbieter, die einen da unterstützen können, für die einzelnen Teile oder auch für das gesamte Konstrukt, wenn man so will. Ich glaube, es macht Sinn, dass man auch, wenn man die Möglichkeit hat, Teams aufzubauen, die wirklich spezifisch auch so aufbaut, ne? Dass ich die Organisationsstruktur auch so habe, dass wenn ich Leasing anbieten möchte, dass auch ein Team gibt, das sich damit auseinandersetzt und das im Zweifel auch Plattformen nutzt, ja, die am Ende des Tages dann genau da teilhaben können und wichtige Kunden liefern in unmittelbarer Kürze. Und da kann ich besonders mit Angeboten wahrscheinlich arbeiten. Ich glaube, da ist noch sehr viel Spielraum. Das funktioniert heute schon sehr gut auf der einen oder anderen Plattform, aber da ist noch viel Platz für viel mehr, denke ich. Und das zu nutzen, was der Handel, glaube ich, wirklich besonders gut kann, nämlich den direkten Kontakt mit dem potenziellen Käufer oder Käuferin zu haben und vor allen Dingen das auch zu nutzen, um diese Unsicherheit, die wir vorhin besprochen haben, in puncto E-Mobilität einfach aufzulösen. Ich glaube, das ist wie ganz oft im Leben eine reine Transparenz- und Kommunikationsgeschichte, die man da nutzen kann.
Und ich glaube auch, die einzelnen Autohäuser unter die Händler stärker sich auch auf Social Media teilweise konzentrieren müssen, um halt auch die Käufer zu erreichen. Es ist halt nicht mehr so wie früher, dass man am Wochenende einfach durchs Autohaus schlendert und sich die Fahrzeuge anguckt, sondern man erreicht in der heutigen Zeit viel mehr Menschen über andere Kanäle und da ist das Internet einfach groß und sehr wichtig. Dass man das auch Marketingmaßnahmen, Kundenbindungsprogramme, Veranstaltungen, das ist nicht zu unterschätzen. Also der Käufer muss auch emotional einfach erreicht werden.
Ich würde sagen, es gibt jede Menge zu tun. Starten wir gut ins neue Jahr 2025 und wie Verena so schön gesagt hat, ich glaube, wir müssen alle bereit sein, neue Wege zu gehen, jetzt in den herausfordernden Zeiten. Gerne mit einem tollen Partner wie Areto an seiner Seite. Ich danke euch herzlich für das Gespräch und drücke euch für 2025 auch die Daumen, dass ihr eure Projekte und eure Themen gut umsetzen könnt und erfolgreich seid und wünsche euch alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Danke auch für die Möglichkeit des Austauschs heute und das Gleiche für dich und deinen Allerliebsten und alles das, was beruflich du dir vorgenommen hast, auch so in Erfüllung geht.
Von meiner Seite auch. Vielen Dank, Juliane, und alles Gute für 2025.